Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ich möchte mit euch reinstarten in eine neue Serie heute, und zwar Ostern. Ja, Ostern ist mehr als volle Regale im Supermarkt. Womit sind die gefüllt derzeit? Ich habe gestaunt, Schoko. Unglaublich, ja. Also man denkt sich echt, irgendwie komisch. Also da ruft man die Fastenzeit aus, dann füllt man die Regale mit Schoko, man deckt sich ein in voller Vorfreude scheinbar mit Schoko, um dann all die Kalorien, die man nicht zu sich genommen hat, in einem gewaltigen Tempo wieder zu sich zu führen, mit einem dicken Plus wahrscheinlich. Eigenartig, ja. Und ich bin überzeugt, du weißt, du fühlst, du hoffst. Und du bist aus dem Grund wahrscheinlich da, weil du der Überzeugung bist, Ostern ist mehr. Ostern ist definitiv mehr als Konsum, Ostern ist mehr als nette Schoko-Osterhasen. Es ist so viel mehr. Und weil das so viel mehr ist, wollen wir gleich eine ganze Serie machen in dieser Osterzeit, weil wir der Überzeugung sind, Ostern ist mehr als ein nettes Frühlingsfest, ein traditionelles Fest, sondern es ist, wir blicken hin auf die gewaltigste Rettungsaktion, die die Menschheitsgeschichte je erlebt hat. Und das ist so krass, was da passiert ist, was wir feiern letztendlich zu Ostern, dass wir da einen genaueren Blick hinwerfen wollen. Und wir haben eben den Untertitel gewählt, gewagte Liebe. Weil wir sehen in dieser Serie, dass Jesus immer mehr unter Druck gerät. Und ich glaube, wir schauen da oft so ein bisschen drüber hinweg. Was hat es ihn gekostet, sein Leben für dich zu geben? Was hat es ihn gekostet, sein Leben letztendlich nicht für sich selbst zu leben, sondern für dich zu leben? Er hat sein Leben für dich gelebt, nicht für sich selbst. Es ging ihm nicht darum, das meiste für sich rauszuschlagen, sondern es ging Jesus darum, letztendlich geschlagen zu werden für dich. Und für dich und für dich und für dich, für jeden in diesem Raum. Und da wollen wir einen genaueren Blick hinwerfen, weil diese Liebe, die Gott zu dir hat und sich offenbart hat in seinem Sohn Jesus, die riskiert. Liebe riskiert. Und drum Ostern, gewagte Liebe. Und ich möchte gleich mit euch reinsteigen in einen Bibeltext für heute aus Johannes Kapitel 7. Und ich muss auch gleich dazu sagen, diese Predigt ist ganz besonders auch für all jene, die noch sagen, ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich mein Leben diesem Jesus anvertrauen kann. Ob ich wirklich eine Nachfolgerin, ein Nachfolger von Jesus sein möchte oder sein kann. Weil das ist ja ein riesen Vertrauensschritt. Jesus hat ganz klar gesagt, wer mir nachfolgen will, der muss alles hinter sich lassen. Der nehme sein Kreuz auf sich. Und so verschiedene Dinge hat er gesagt, die nicht so einfach irgendwie so beiläufige Sachen sind. Und darum muss man da auch zu einer gewissen Sicherheit kommen. Und darum soll es auch gehen heute Morgen, gerade am Schluss dann auch bei der Predigt, wo es dann ins Finale hineingeht. Aber wir arbeiten uns jetzt einfach mal durch diesen Text durch, und der hat verschiedene Akzente. Johannes Kapitel 7, Abvers 1. Und ich möchte mal den ersten Vers gleich mit euch anschauen. Da steht Folgendes. Jesus blieb noch eine Zeit lang in Galiläa und zog von Ort zu Ort. Er mied Judäa, weil die führenden Männer des jüdischen Volkes seinen Tod beschlossen hatten. Also wir sind jetzt hier ungefähr ein halbes Jahr vor Jesu Kreuzigung. Und wir sehen, Jesus steht schon unter Druck. Der Druck auf ihn ist nicht gering. Und darum bleibt er, ich habe eine Karte mitgebracht, im Norden, in Galiläa heißt es, dort ist er geblieben. Und das ist auch das, viele von euch wissen, wo Jesus herkam. Er kam aus der Region Galiläa, da ist er aufgewachsen, aus der Stadt Nazareth. Und Er hat den Süden gemieden zu diesem Zeitpunkt. Im Süden ist auch das kulturelle, religiöse und gesellschaftliche Zentrum Jerusalem. Und er hat bewusst das gemieden, weil er gewusst hat, da hat es schon ein paar Leute, die auf ihn abgesehen haben. Weil er, es hat einen besonderen Anlass auch gegeben, einen besonderen Stein des Anstoßes, dass er hat einen Gelähmten geheilt. Und das am Sabbat. Und das war der Skandal. Und wir denken, hä? Ja, aber das war der Skandal. Da ist dieser Mann gewesen, 38 Jahre, hat er sein Dasein gefristet. Und Jesus geht zu diesem Mann voller Barmherzigkeit und sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und vor allem dieses, nimm dein Bett und geh, das war so das, der kann doch nicht sein Bett da rumtragen am Sabbat. Das ist eigentlich total traurig, oder? Das hat die religiöse Elite da so aufgebracht, dass er das getan hat. Und dann kamen noch all die Geschichten dazu, die sie gehört haben oder die sich durchgesprochen haben in den Süden, von dem, was er Jesus schon gewirkt hat in Galiläa. Er hat zum Beispiel Wasser in Wein verwandelt. Krass. Er hat 5000 plus Menschen gespeist. Das hat sich rumgesprochen, kann man sich vorstellen, oder? Solche Dinge. Und damit wurde Jesus gesucht und der Druck auf ihn stieg. Und ich möchte euch bei dieser Predigt besonders dazu einladen, Teil der Geschichte zu werden, einzusteigen und Mitgefühl zu zeigen, auch mit Jesus. Wie ging es wohl diesem Jesus, der gesucht war? Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal mit dem Tod bedroht wurde. Aber Jesus, er wurde gesucht wegen illegalem Heilen, illegalem Predigen, dem Predigen von radikaler Liebe und Vergebung. Jesus war gesucht. 30 Silbermünzen. Ich glaube, das ist kein schönes Gefühl, wenn jemand dir mit dem Tod droht. Und vielleicht, wenn die Leute, die dir mit dem Tod drohen, auch Macht haben, dass auch die Macht haben, das tatsächlich umzusetzen. Und Jesus wusste, es wird passieren. Es ist nicht nur so ein dumpfes Gefühl, sondern es wird kommen. Es ist schon hart. Und ich möchte euch einfach einladen, das auch auf euch wirken zu lassen. Das schmerzt, das tut weh. Und Jesus hat es durchlebt für dich, für mich. Aber man kann es so schnell überlesen. Aber hier steht es, sie haben seinen Tod beschlossen. Und das zeigt mir eines, und das ist auch unser Predigt-to-go von heute. Wenn du Predigt-to-go noch nicht kennst, das ist das, wenn dich jemand fragt beim Mittagessen, worum ging es, dann sagst du, es ging um Folgendes heute, eine Predigt. Jesus liebt mich, Jesus liebt dich. Und das ist so eine Floskel, die man schnell mal hinschmeißt oder die gesagt wird, und darum diese Ergänzung wirklich. Weil wir sehen jetzt eben bei dem Text, den wir noch weiter ansehen werden, es ist ein wirklich. Es ist eine wirkliche Liebe. Weil das, was Jesus auf sich genommen hat, in verschiedensten Facetten, es zeigt, er liebt dich von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen liebt er dich. Lesen wir weiter. Vers 2 bis Vers 5. Kurz bevor die Juden ihr Laubhüttenfest feierten, sagten seine Brüder zu ihm, hier sind gemeint seine leiblichen Brüder. Jesus hatte Eltern und diese Eltern haben andere Kinder noch bekommen. Das heißt, er hatte Brüder. Und diese Brüder sagen zu ihm, geh nach Judäa, wir wissen schon, also in Süden, damit deine Jünger auch dort sehen können, was für Wunder du tust. Wer bekannt werden möchte, versteckt seine Taten doch nicht. Falls du wirklich so wunderbare Dinge tust, dann zeige dich auch vor aller Welt. Also in Jerusalem, dem Zentrum. Und dann Vers 5 noch. Denn nicht einmal seine Brüder glaubten an ihn. Es gibt eine Redewendung. Wer einen Bruder hat, braucht keinen Feind. Männer tendieren dazu, sich unbedingt immer messen zu müssen, haben auch wir erlebt vor kurzem, haben unsere Söhne sich darin gemessen im Fußballspiel, in der Wohnung. Einer hat verloren, einer war ziemlich verärgert über den anderen und hat gedacht, einen so einen schönen Wolleschuss auf meinen Bruder, in sein Gesicht am besten, wäre doch eine schöne Sache. Hat er durchgezogen, das Problem war, der Bruder ist ausgewichen. Das Ergebnis war folgendes. Genau. Und der Papa ist beschäftigt. Brüder, Jesus hatte echte, reale Geschwister. Er wusste, ich bin von Gott gesandt, ich bin der Sohn Gottes. Aber da hatte er auch eine echte Familie mit echten Eltern und echten Brüdern und Schwestern und einem echten Familiengefüge. Und ihr alle wisst, wie Familie abläuft. Das ist nicht immer reibungsfrei. Und gleichzeitig ist man sich nahe. Meine Söhne, manchmal gibt es solche Szenen, aber im Grunde sind sie so. Die sind eng, die lieben einander. Die sind eigentlich füreinander da. Und jetzt stellt sich vor, ich glaube nicht, dass die ganze Zeit Feindschaft hatten. Und dann plötzlich wird er erwachsen, er fängt an zu wirken, Dinge zu tun, das haben die Brüder mitgekriegt, ja. Und auf einmal passt es nicht mehr, das Verhältnis. Und vor allem, sie können sich nicht vorstellen, dass er wirklich was Besseres ist als sie. Hier steht es ganz klar, denn nicht einmal seine Brüder glaubten an ihn. Und ich glaube, das war nicht einfach für Jesus, so abgelehnt und im Grunde auch verspottet zu werden. Hey, zeig doch deine Wunder im Süden. Wenn du so super bist, dann zeig's doch der ganzen Welt. Also da ist, glaube ich, was auch zerbrochen in Jesus. Er wurde verspottet von seinen Brüdern. Man könnte auch sagen, ja, irgendwie gemobbt. Sie haben ihn abgelehnt. Und das tut weh. Und das heißt, wir sehen Jesus, er wurde gesucht und er wurde gemobbt für dich, für jeden hier in diesem Raum, für mich. Und das zeigt uns, wie sehr er uns liebt. Er liebt dich, wirklich. Und das hat er eben mit seinem ganzen Dasein bewiesen. Lesen wir weiter. Es geht genau so weiter. Jesus erwiderte, ab Vers 6 lese ich, für mich ist die richtige Zeit, also er sagt zu seinen Brüdern das, für mich ist die richtige Zeit noch nicht gekommen, aber für euch ist jede Zeit recht. Euch kann die Welt nicht hassen, aber mich hasst sie, weil ich ihr immer wieder bezeuge, dass ihre Taten böse sind. Ihr könnt ruhig zu dem Fest gehen. Ich komme jetzt nicht. Für mich ist die Zeit noch nicht da. Wörtlich steht, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und dann noch Vers 9. Mit dieser Antwort ließ er sie gehen und blieb in Galiläa. Ich fand besonders interessant diesen Vers 6. Gleich am Anfang schauen wir nochmal an. Da steht, Jesus erwiderte, für mich ist die richtige Zeit noch nicht gekommen, aber für euch ist jede Zeit recht. Was meint er damit? Der meint damit, dass die Brüder von Jesus für sich gelebt haben. Die konnten im Grunde so tun und lassen, was sie wollten. Wenn sie zum Fest gehen wollen, gehen sie zum Fest, wenn nicht, dann nicht. Aber das ist eben der große Unterschied und das, was Jesu Liebe einfach auch so stark darstellt und zeigt uns, Jesus lebte nicht für sich, er lebte für dich. Er lebte für dich, indem er immer hinhörte, was will der Vater eigentlich? Was will mein Vater im Himmel von mir? Was ist der nächste Schritt, den ich tun soll bei dieser Rettungsaktion, die wir letztendlich dann zu Ostern feiern? Was ist dein Plan, Vater? Und nicht, worauf habe ich gerade Bock? Der Bibelkommentator Werner de Boer, der beschreibt es mit folgenden Worten, finde ich exzellent. Er schreibt folgendes, der von Gott gelöste Mensch, und damit sind zum Beispiel die Brüder gemeint, ist der Mensch, der selber über sein Leben verfügt. Er kann jederzeit tun, was er für richtig hält. Nach seiner Meinung ist immer stets die richtige Zeit für alles da. Jesus aber weiß von seiner Zeit, von seiner Stunde, die erst gekommen sein muss, bevor er handelt und in Jerusalem in Erscheinung treten kann. Und jetzt noch der Abschluss, sehr treffend. Wie völlig abhängig von Gottes Zeitplänen gerade der Messias sein Leben zu führen hat, davon haben seine Brüder und auch wir keine Ahnung. Und dann Vers 7 noch, das zeigt noch mehr diesen Aspekt. Es geht Jesus nicht um sich selbst. Vers 7, euch kann die Welt nicht hassen, aber mich hasst sie, weil ich ihr immer wieder bezeuge, dass ihre Taten böse sind. Jesus hat einen schweren Weg gewählt. Solltest du zufälligerweise das Problem haben, dass du zu viele Freunde hast, dann kann ich dir einen Rat geben. Weise deine Freunde bei jeder Gelegenheit auf all ihre Fehler hin. Bald ist dein Problem gelöst. Du hast bald wenig Freunde. Jesus, also vielleicht bleiben wir noch ein bisschen bei der Kritik. Wer von euch wird gerne kritisiert? Thomas, der Einzige. Er ist wirklich extrem kritikfähig. Ich habe es ja gestern bei unserem Mitgliederfrühstück angesprochen. Aber bis auf den Thomas können wir alle nicht wirklich gut damit umgehen. Es ist schwer, kritisiert zu werden, selbst wenn es berechtigte Kritik ist, wenn es vielleicht sogar hilfreiche Kritik ist. Aber, sagen wir mal ehrlich, wir hassen es alle. Oder? Seid ihr mit mir? Ja, danke. Ein paar. Aber vielleicht unterschätze ich es auch, vielleicht finden manche das cool, aber kritisiert werden ist einfach nicht schön. Und vor allem ist es so, dass es irgendwie immer Spannung auslöst. Es ist selten, dass du kritisiert wirst und dann denkst von einem Gegenüber, das dich gerade kritisiert, ich habe dich so gern. Ja, es löst keine Sympathien aus. Und genau davon spricht Jesus. Er hält der Welt den Spiegel hin. Er hält der Welt den Spiegel hin. Ich glaube, ich kann euch blenden jetzt, gell? Das wäre cool. Endlich seid ihr einmal geblendet. Also, ja, ist da, genau, du auch. Ja, das ist ungut, ja. Es passt irgendwie jetzt so. Ah, da wird man geblendet und wird auf Fehler hingewiesen. Aber Jesus, er hält dir nicht den Spiegel vor, um zu sagen, du bist fehlerhaft, du bist nicht gut genug. Jesus hält dir den Spiegel hin und gleichzeitig sagt er, ich möchte einen wunderbaren Menschen aus dir machen, der du eigentlich bist. Ich möchte dir vergeben. Ich möchte, dass dein Leben erfüllt ist mit Wahrheit, mit Gerechtigkeit, mit Liebe. Das ist all das, was ich mir wünsche für dich. Aber damit das möglich ist, brauchst du Veränderung, brauchst du Reinigung. Du sollst nicht der bleiben, der du bist. Und ich liebe dich. Darum halte ich dir diesen Spiegel vor. Und darum möchte ich, dass du Veränderung erlebst, dass dein Herz gereinigt wird. Das ist Jesu Absicht. Aber was empfängt er dafür? Hass. Hass. Puren Hass erntet Jesus. Er war gesucht. Es wurde ihm nach dem Leben getrachtet. Er wurde verspottet, gemobbt von Ängsten, Freunden. Er hat Hass in Kauf nehmen müssen, weil er der Welt einen Spiegel vorgehalten hat. Warum hat Jesus das getan? Warum hat er das ertragen? Unser Predigt-to-go verrät es uns, weil Jesus dich liebt. Wirklich. Und ich glaube, man merkt es, dieser ganze Text, er spricht über die Liebe Jesu zu dir. Schauen wir weiter. Verse 10 bis 13. Nachdem seine Brüder zum Fest gezogen waren, machte sich Jesus auf den Weg nach Jerusalem. Also jetzt geht er in den Süden. Er zeigte sich dabei aber nicht in der Öffentlichkeit. Während des Festes suchten ihn die Juden, ja, sind wir wieder da, er wurde wirklich gesucht. Sie suchten ihn und fragten, wo ist er nur? Überall tuschelten die Leute über ihn. Er ist ein guter Mensch, meinten die einen. Nein, widersprachen die anderen, er verführt das Volk. Doch keiner sagte seine Meinung öffentlich, denn sie hatten Angst vor den Führern der Juden. In meiner Bibelübersetzung klingt es fast so, als würde Jesus sagen, nein, meine Stunde ist noch nicht gekommen, und dann gehen die Brüder und er springt hinterm Eck so raus und rennt los. Also ich nehme an, dass ein bisschen Zeit dazwischen vergangen ist, vielleicht ein, zwei Tage, ist dann seine Stunde gekommen, um zu diesem Laubhüttenfest auch aufzubrechen und dort zu sein. Aber er hält sich bedeckt. Ganz kurz, was ist das für ein Fest? Ist auch ganz gut zu wissen. Ich habe ein Bild mitgebracht, das Laubhüttenfest wird auch genannt Sukkot, und es ist ein achttägiges Fest, das die Israeliten feiern, um daran zu gedenken, dass Gott sie rausgeführt hat aus Ägypten damals in die Freiheit. Und während dieser Feier wohnen die Leute eben in solchen, wohnen und feiern die Leute in solchen Laubhütten, wo man eben das ein bisschen so dekoriert, und das ist meistens auch oben offen, sodass man die Sterne noch ein bisschen sehen kann durch das Laub. Und das erinnert eben an diese Wüstenzeit. Und weil dieses Fest im Herbst gefeiert wird, ist es ein freudiges Fest, es ist ein Erntefest, und man hat viel Gemeinschaft und man isst gemeinsam und genießt gemeinsam. Und wenn gemeinsam gegessen wird und genossen wird, ja, dann kommt man ins Gespräch. Und wir merken, wer war damals das Gesprächsthema Nummer eins? Jesus. Dieser Jesus, über ihn wurde so richtig getratscht und getuschelt, sehen wir hier. Habe ich auch ein Symbol mit. Ist verloren gegangen, das Symbol. Ist jetzt ein X. Genau. Ja, es wurde wie die Vögel. Es wurde gezwitschert und es wurde über Jesus gesprochen. Und die einen haben gesagt, ja, totaler Katastrophentyp, und der andere, ja, so cool. Wir wollen mehr sehen von dem. Wir wollen freien Wein oder freies Essen. Ja, ich meine, das hat sich alles rumgesprochen. Gell? Also da wurde echt ganz, ganz viel gesprochen über Jesus. Und ich finde auch, die Zeiten haben sich gar nicht so viel verändert, weil es wird zwar nicht, glaube ich, so viel über Jesus gesprochen hier in Steyr, aber die meisten Menschen in dieser Stadt und auch in unserer Region, ich glaube, sie haben eine Meinung zu Jesus. Ja, Jesus ist ja ein guter Typ gewesen, ja, oder kompletter Topfen, die Geschichte von ihm und so, alles erfunden. Also jeder hat irgendwo seine Position, und ich wage zu behaupten, dass viele Leute eigentlich Jesus ganz, ganz gut finden. Ja. Also die haben eigentlich jetzt so mit Jesus kein Problem, die sagen eher, ich habe Problem mit der Kirche, ja, aber Jesus ist ganz in Ordnung. Den mag ich irgendwie eh. Das Problem dabei ist, und da kommen wir jetzt ins Finale hinein von unserem Text, Jesus zu mögen ist nicht zu wenig, ist nicht genug, ist zu wenig. Jesus fordert letztendlich zu einer Entscheidung heraus. Für ihn letztendlich oder gegen ihn. Und das sehen wir jetzt auch in dem Rest des Textes, und es zeigt uns auch, wie kann ich diesen Schritt machen, zu sagen, ja, ich stelle mich zu dir, Jesus, beziehungsweise ich möchte, dass du mir zeigst, ob du wirklich der bist, der du behauptest zu sein. Ich lese den letzten Abschnitt, Verse 14 bis 17. In der Mitte der Festwoche ging Jesus zum Tempel hinauf und begann dort, das Volk zu unterrichten. Da wunderten sich die Juden. Wie kommt es, dass er die Schriften so gut kennt? Er hat doch keinen Lehrer gehabt. Jesus ging gleich darauf ein und sagte, meine Lehre stammt nicht von mir. Ich habe sie von dem, der mich gesandt hat. Und jetzt Vers 17, das ist sehr, sehr wichtig jetzt. Wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich sie mir selbst ausgedacht habe. Ganz wichtig. Also, ich wiederhole nochmal. Jesus wurde gesucht für dich. Jesus wurde verspottet, gemobbt von den engsten Leuten, die ihm wirklich nahe waren, ausgeschlossen im Grunde für dich. Jesus wurde gehasst, weil er der Welt den Spiegel vorhält, auch dir und mir den Spiegel vorhält. Und die Leute haben sich die Mäuler zerrissen über Jesus. Für dich. Das hat er alles für dich ertragen. Und es zeigt seine Liebe, die er zu dir hat. Er liebt dich wirklich. Und unser Part jetzt ist zu reagieren. Wie reagiere ich darauf? Bleibe ich in einer Neutralposition? Ja, ganz nett und so, oder Jesus, passt schon. Oder bleibst du vielleicht sogar feindlich, sagst, kompletter Topfen, kompletter Schmarrn oder irgendwo dazwischen. Oder bist du bereit, das zu tun, was Jesus sagt, eine Nachfolgerin und ein Nachfolger von ihm zu werden und zu sein. Weil wenn du das tust, dann ist es ein Schlüssel zur Erkenntnis dessen, wer er wirklich ist. Dann wirst du verstehen und dann wird er sich dir mehr und mehr offenbaren und zeigen, wer er ist und wie gut er ist. Allerdings, wenn dieser Wille nicht da ist, dann wird Jesus immer eine unbekannte Größe in deinem Leben sein. Und ich finde eben diesen Text so interessant, weil er uns zeigt in diesem ganzen Verlauf, wie glaubwürdig bzw. wie liebenswürdig eigentlich Jesus ist. Wie sehr seine Liebe dir gilt, weil er hat diese Dinge alle für dich ertragen. Er hat nicht für sich selbst gelebt, sondern er hat für dich gelebt. Er hatte dich im Blick, als er all das durchlebt hat und im Grunde immer weiter Richtung Kreuz ging. Und das ist so diese Reise, die wir hier in dieser Osterserie machen, gemeinsam. Jesus nachzufolgen ist leider keine Garantie, dass es keine Schwierigkeiten und Probleme in deinem Leben geben wird. Wer Jesus schon länger nachfolgt, der wird merken, okay, es gibt auch schwierige Zeiten. Aber du bist nicht alleine. Und da ist dieser Hirte, der mit dir geht. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wir hatten kürzlich diese Serie Prüft alles und behaltet das Gute. Und da ging es auch um den guten Hirten. Jesus stellt sich uns in Johannes 10, Vers 10, ich lese diesen Vers nochmal für euch vor, er stellt sich uns vor, es gibt auch eine Folie dazu. Und da sagt Jesus eben über sich selbst, ich bin der gute Hirte. Und er sagt, da gibt es einen Gegner. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und genau dieser gute Hirte, er wurde gesucht, er wurde verspottet, er wurde gehasst, über ihn wurde getratscht für dich, um zu dir durchdringen zu dürfen. Und er fragt dich, willst du mir nachfolgen? Möchtest du das tun, was ich dir sage? Und wenn du das tust, dann wirst du erkennen, die Worte, die ich spreche, sind voller Leben. Sie sind voller Leben. Sie sind voller Leben. Das muss dir bewusst sein. Aber es ist deine Entscheidung. Möchte ich diesen Weg gehen? Und ich finde es voll interessant, weil in unserer heutigen Zeit geht es viel so um dieses Denken. Ja? Durch Denken kann ich rausfinden oder entdecken, wer Jesus ist. Aber Jesus zeigt dir eigentlich einen ganz praktischen Weg, wie man rausfinden kann, ob er tatsächlich die Wahrheit sagt. Und das ist eben, indem man bereit ist zu tun, was er sagt. Also ganz ein praktischer Ansatz. Wir möchten Thomas und das Team einladen, dass ihr schon mal bereit macht. Und ich werde in Kürze dann eben abschließen. Sehr, sehr praktischer Weg. Heute Morgen, ich habe da keine Folie dazu, aber heute Morgen ist mir noch eingefallen, dieser Zusammenhang von diesem Text, wir sind in Johannes 7, wenn man sich den letzten Teil von dem vorigen Abschnitt anschaut, dann geht es darum, in einer Geschichte, wo Jesus die Leute durch eine Predigt ziemlich schockiert, durch das, was er sagt, schockiert und die Leute sagen, na, der Jesus, der spinnt, der spinnt. Und dann steht hier im Kapitel 6, Vers 66 folgendes: Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und folgten ihm nicht mehr. Also die Jünger sind weggegangen und gesagt, der hat einen an der Waffel, dieser Jesus. Und dann sagt Jesus folgendes zu seinen Ängsten. Er sagt, da fragte Jesus die 12, und ihr, wollt ihr mich etwa auch verlassen? Und dann kommt die Antwort, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Antwortete Simon Petrus, du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir glauben und wir haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und wie haben sie erkannt? Indem sie angefangen haben, ihm nachzufolgen. Sie haben oft den Kopf geschüttelt, wenn er was gesagt hat. Und wir haben zum Beispiel in der Bibelgruppe, in der Männerbibelgruppe, letzte Woche einen Text angeschaut und wir haben die ganze Zeit nur den Kopf geschüttelt. Jesus, das ist mega schwierig und mega krass, was du da sagst. Was willst du eigentlich da sagen und wie sollen wir das umsetzen, wie sollen wir das leben? Es war so heftig, dass wir gesagt haben, wir müssen es nächste Woche nochmal lesen, weil wir haben es noch nicht ganz gerafft. Und das ist Teil des Nachfolgens. Wir raffen manches nicht wirklich, was Jesus von uns will. Aber wir können trotzdem ihm Vertrauen schenken, beziehungsweise wir sollen ihm trotzdem Vertrauen schenken und anfangen, das zu tun, was wir verstanden haben. Oder selbst wenn wir es vielleicht noch nicht ganz verstanden haben, trotzdem tun. Und dann werden wir erkennen, oh wow, es sind wirklich Worte des Lebens. Es sind wirklich Worte des ewigen Lebens. Und wir sind auf einem guten Weg, wenn wir Jesus nachfolgen. Und so möchte ich diese Predigt schließen, indem wir gemeinsam alle aufstehen. Ich bitte euch, einfach aufzustehen. Und lasst uns gemeinsam beten. Vielleicht betest du gar nie zum ersten Mal, vielleicht seit langem nicht mehr, vielleicht ist Gebet für dich das Normalste der Welt. Aber lasst uns beten, Jesus danken, aber auch sagen, wenn du das möchtest, keiner muss beten. Jesus, wir wollen diese Tour sein, ja, weil wir erkannt haben, du liebst uns wirklich. Wow, du liebst uns wirklich. Du hast so viel durchgelebt für uns. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke dafür. Und Jesus, wir bringen dir unsere Leben. Jesus, wir laden dich ein. Hilf uns, dir zu vertrauen. Hilf uns, zu tun, was du sagst. Auch wenn wir noch nicht alles verstanden haben. Aber danke, dass du uns zeigst und dass du sagst, dann werden wir dich erkennen und wir werden erkennen, dass deine Worte wahr sind und das wollen wir. Und so bitten wir dich, gib uns Gnade dabei, bei diesem dich entdecken immer mehr. Danke, dass du all das für uns getan hast, was wir gerade gehört haben. Du bist wunderbar und das ist auch der Grund, warum wir dich preisen wollen, jetzt. Hier an diesem Ort. In Jesu Namen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.